Ja, jetzt gerade dachte ich, eigentlich hätte ich der Prediger anderen Titel geben sollen. Ich dachte, Einheit in Vielfalt. Wir haben ja so eine riesen Vielfältigkeit. Wenn ich euch anschaue, alle die Gaben, alle die Talente und in all dem Einheit, wo wir zusammengehören, wo wir miteinander vorwärts gehen. Aber da gibt es eben auch Konfliktsituationen, wenn man so verschiedene Gaben hat, verschiedene Interessen und ich sehe es halt einfach so. Und das ist ein bisschen anders, als du es siehst, oder? Und dann fängt es auch an mit uns. Gott hat aber Vielfalt gern. Wegen dessen hat er jedes von uns anders geschaffen. Er liebt Vielfalt. Er hat es gern, wie Abwechslung ist. Weil das eine eben das Schwergewicht mehr da hat, und das andere hat das Schwergewicht mehr dort. Das ist Vielfalt. Das Problem ist, können wir einander annehmen in dieser Vielfalt? Können wir zusammen vorwärts gehen und das andere, eben, wo jetzt die Gabe hat, so lassen? Wir sagen ja ab und zu, Gegensätze ziehen einander an. Und nachher, wenn sie lange genug heiraten, sind sie Gegensätze, stossen einander ab. Es ist halt manchmal ein bisschen so. Und da muss man dran arbeiten. Und der Petrus sieht uns ganz klar, was Gott von uns möchte. Wie Gott uns sieht. Sieht ganz klar, Gott möchte, dass wir miteinander auskommen. In Vers 8, im 1. Petrusbrief vom 3. Kapitel, am Anfang, lebt in Harmonie. Lebt übereinkommend, dass es miteinander zusammenpasst. Harmonie mit dem Arbeitskollegen, Harmonie mit dem Ehepartner, Harmonie mit dem Schulkollegen, wo immer wir mit Leuten zusammen sind, Harmonie. Ich werde heute 6 Geheimnisse anschauen, die aus dem 1. Petrusbrief 3 rauskommen, wie dass wir in Harmonie miteinander leben können. Die das Predigtblatt schon genommen haben, könnt ihr Notizen zwischendrin machen. Und die es noch nicht haben, ihr müsst es halt vielleicht nicht mitnehmen. Weil heute ist eine Predigt, wo es Aufgaben gibt. Und da müsst ihr nachher noch dran arbeiten. Das könnt ihr nicht nochmal anhören und dann nichts machen damit. Da muss jetzt, es muss Hand und Fuß haben, es muss packen, oder? Es muss Veränderung geschehen in unserem Alltag. Also ich nehme es an, bei mir muss, bei euch vielleicht nicht, ihr seid da einige ein bisschen weiter vielleicht. Die 6 Gesinnungen möchte ich jetzt anschauen, das sind Bausteine und der erste habe ich jetzt überschrieben mit Sympathie. Vers 8 im 3. Kapitel: Seid sympathisch miteinander, das heisst, hab Mitgefühl füreinander. Oder die eine Übersetzung war, nehmt Anteil am Leben des anderen. Wenn wir Sympathie zeigen, dann heisst es, ich akzeptiere, was du siehst. Stimme vielleicht nicht damit überein, aber ich kann es stehen. Wenn wir Sympathie zeigen, dann tun wir am anderen seine Gefühle bestätigen. In dieser Situation würde ich auch mehr so spüren. Mit dem Gefühl übereinstimmen. Sympathie hat 2 menschliche Grundbedürfnisse. Das eine ist, jedes von uns möchte einfach verstanden werden. Ich möchte, dass das andere mich versteht. Wenn ich etwas sagen möchte, dass du mich verstehst. Ich nehme an, da gehen wir alle damit einig. Es hilft einfach, wenn du etwas siehst und das andere, man merkt, das versteht mich, das unterstützt mich. Und das Zweite ist, wir haben Gefühle. Und wir lassen uns gerne von anderen bestätigen, dass unsere Gefühle okay sind. Dass ich es ist okay, solche Gefühle zu haben. Und wenn wir Sympathie füreinander haben, dann heisst das, ich akzeptiere deine Gefühle, ich kann das nachvollziehen. Bin aber nicht ganz sicher, ob ich es so sehe. Aber gefühlsmässig kann ich mitgehen, wie du das erlebt hast. Und wenn wir das schon einmal haben, können wir eine Konfliktsituation ein bisschen anspielen. Aber wenn wir Sympathie kommunizieren können, dann sagen wir auch, ich verstehe, wie du reagierst, aus deinem Hintergrund her, wo du herkommst, wie du das siehst. Wie kann man einander Sympathie erweisen? Das heisst, braucht deine Ohren mehr als dein Mundwerk. Ein bisschen mehr zuhören, ein bisschen weniger reden, das ist das eine. Für die von uns, das ist ein Lernungsprozess, wo wir auch das ganze Leben drin sind. Mehr zuhören, auf andere eingehen. Aber da kommt das Mitgefühl raus. Da spürt man, hey, der versteht mich. In der Mission haben wir viel gesehen, du musst nicht den Leuten sagen, was du willst. Du musst zuerst eine Beziehung haben, auf sie eingehen. Sie will wissen, bin ich dir wichtig? Um das geht es. Bist du am anderen wichtig? Ist der andere dir wichtig? Oder willst du ihm einfach etwas beibringen, was ihn nicht interessiert? Jakobus 1,19 sagt, seid sofort bereit zuzuhören. Überlegt genau, bevor ihr selbst redet, und hütet euch vor unkontrolliertem Zorn. Jakobus 1,19 findet ihr auf dem Predigtblatt. Zuerst hören und dann reden. Wer schnell zum Reden ist, kann auch relativ schnell Geschirr verschlagen. Wer langsam zum Reden ist, wird sehr wahrscheinlich auch langsam zum Zorn, und das kommt weniger schnell. Es hat ein Kerl lang ein Buch gegeben, das unter den Frommen sehr ist umgegangen, oder wie sieht man das, weitergegeben worden, von Stephen Covey. Der hat ein Buch geschrieben, die 7 Wege zur Effektivität. Also so für Geschäftsleute, für die Gemeindeleitung, wie schaffen wir effektiv, wie kommen wir vorwärts. Und er hat ganz klar geschrieben, einer von seinen Punkten, zuerst verstehen und erst nachher verstanden werden. Zuerst verstehen und erst nachher selber verstanden werden. Und ich glaube, das ist viel Weisheit drin. Wenn ich zuerst den anderen verstehen kann und erst nachher mir Mühe geben, dass ich auch noch verstanden werde. Die Bibel nennt da 2 Gebiete, wo wir daran arbeiten sollen. Römer 15, Vers 2. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Also du sollst dem anderen gefallen, zum Guten und zur seiner Erbauung. Gefallen, im Guten zu tun, im Weiterhelfen, Rücksicht nehmen auf ihn. Gefallen. Gefühl vom anderen akzeptieren. Ich fühle zwar nicht so, aber ich kann es sehen, warum du so fühlst. Das wäre der erste Baustein. Und jetzt auf dem Predigtblatt, dort wäre eben die Benotung getroffen. Im Schweizer System ist 1-6. 6, du bist sackgut im Sympathie haben mit anderen. Und beim 1, das gibt es bei mir nicht. Wenn die Arbeitskollegen oder die Ehepartner fragst, wie sieht es bei mir mit Sympathie aus, dann kommst du vielleicht eine ehrliche Antwort über. Und wenn du spottisch über das Gefühl der anderen, dann gibst du dir ein -10. Dann gibt es Hungeres. Müssen wir einfach ehrlich sein miteinander. Und der zweite Punkt von heute ist Loyalität. Loyalität. Der Petrus schreibt, liebt euch wie Brüder. Hat einander gern. Brüder, die haben zusammen durch dick und dünn. Sei das in der Schule, sei das am Arbeitsplatz. Der hat das wahrscheinlich alle erlebt, wenn man gezankt hat in der Schule, auf jemanden los ist, wegen irgendwas. Und plötzlich kommt das Geschwisterte, das etwas älter ist, und hat eingegriffen und hat Zeiten bezogen für sein Geschwisterte. Daheim sieht das vielleicht anders aus. Aber in der Schule, da haben sie alle zusammen, die Geschwisterten. Brüder stehen miteinander, Schwestern sind miteinander, füreinander da, wenn etwas passiert. Und auch, wenn wir Uneinigkeit haben, dann tun wir das Problem angehen und tun nicht die Person angreifen. Wir sagen nicht, ich will dir sitzen zeigen, sondern wir sagen, wie können wir das Problem miteinander lösen und weitergehen. Brüderliche Liebe nach Römer 12, Vers 10. In herzlicher Liebe sollt ihr miteinander verbunden sein und gegenseitig Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Oder vor anderer Übersetzung, kommt einander in Ehrerbietung zuvor. Oder noch in einer anderen Übersetzung, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Übertrifft der Anger, nicht zu achten, mit ihm weiterzugehen. Als Brüder, als Geschwisterte stehen wir zusammen. Wir gehen miteinander vorwärts, wir sind loyal miteinander. Loyalität ist oft in der Bibel auch übersetzt mit Verpflichtung. Einem Wort gegenüber uns verpflichten. Auch wenn der andere andere Ansicht hat, auch wenn er mich irritiert, auch wenn ich überhaupt nicht mit ihm übereinstimme, ich verpflichte mich, mit der Person unterwegs zu sein, die Person im Glauben zu unterstützen und zu ermutigen, dass er oder sie die Person kann werden kann, die Gott möchte, dass sie ist. Das kann hart sein. Und Unterschiede sind einfach da bei uns. Das wissen wir, die länger geheiratet sind, dass ihr wisst, wie wir da aneinander ecken, oder? Das ist ganz klar. Aber dort ist auch eine Beziehung, die Gott zusammengeführt hat. Und wenn man geheiratet hat, dann wird einfach der Schlüssel zur Fluchtröhre vorgeschossen und dort gibt es keine Störe mehr. Punkt. Da müssen wir nicht mehr darüber diskutieren, was Gott zusammengeführt hat. So ist es. Am Arbeitsplatz, da kann man vielleicht noch ein bisschen darüber diskutieren, wenn es nicht gut geht, ob man wechseln will oder so. Aber jedenfalls, zuerst probiert man es, loyal zu sein und miteinander vorwärts zu gehen. Das ist übrigens auch in der Ehe so, es zankt halt manchmal, man hat Sachen, die man muss durchreden. Das Interessante ist einfach, was sieht die Kinder? Die sehen, wenn wir zanken, wenn wir Unstimmigkeiten haben, sehen sie aber auch, wenn wir uns wieder versöhnen. Sehen sie das auch, wenn die Versöhnung geschieht in der Ehe, in der Familie? Oder sehen sie nur das Zanken? Wenn sie nur zu zanken sehen, dass sie das eben nicht die Kinder, die Angst haben, dass meine Eltern es gleich machen wie die anderen, die auch scheiden. Plötzlich sind meine so weit. Und das dürfte eigentlich in unseren Familien nicht geschehen. Dass Kinder Angst haben, weil die Eltern vielleicht scheiden könnten. Dass Kinder für anzweifeln an der Beziehung der Eltern. Das sind von den grössten Ängsten, die Kinder durchmachen in der Schule, wenn sie sehen, was ihren Geschwänden passiert wegen ihren Eltern. 1. Korinther 13, Vers 7. Wer liebt, der gibt niemals jemanden auf. In allem vertraut er und hofft er für ihn. Alles erträgt er mit grosser Geduld. Das ist Liebe. Alles ertragen mit grosser Geduld. Das ist Loyalität. Der andere akzeptieren. Mit all seinen Macken. Römer 15, Vers 7, der Bruns übersetzt, so nehmt einander freundlich an. Die NGÜ übersetzt, darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Jesus hat dich angenommen, hat dich vergeben. Dann kannst du doch auch vergeben. Und den anderen annehmen. Was ist denn das Problem? So nehmt einander freundlich an. Ehrt Gott, indem ihr einander annehmt. Einen anderen annehmen, akzeptieren und so weitergehen. Man kann uns den Ehepartner anschauen und sagen, hey, nach so vielen Jahren, du bist einfach ein gutes Ei. Du hast zwar ein kleines Spältchen in der Schale, aber grundsätzlich ist es ein gutes Ei. Das ist doch schön, dann geht es weiter. Loyalität. Auf dem Predigtzettel kannst du dich wieder benoten. Bist loyal, gibst dir Je nachdem, etwas zwischen 1 und 6, das musst du selber entscheiden. Was ist die Einstellung am anderen gegenüber? Und das dritte Geheimnis, das ist Grosszügigkeit und Barmherzigkeit. Kolosser 3,12 sagt dazu, liebt euch untereinander herzlich in Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist Liebe in Aktion. Barmherzigkeit ist, wenn die Liebe zur Tat schreibt und etwas Gutes tut. Grosszügig sein, barmherzig sein. Epheser 4,29 sagt, redet auch nicht schlecht voneinander. Was sie sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein. Eine Wohltat für alle. Jetzt müssen wir jetzt unser Wort anschauen. Seid ihr eine Wohltat für alle? Redet auch nicht schlecht übereinander. Ist mein Gerät eine Wohltat, die ich hinter dem Rücken durchrede? Beschreibt der Bibeltext dein Reden? Beschreibt der Bibeltext die Einstellung am anderen gegenüber? Oder ist unser Reden mehr so ein bisschen vergiftet, so ein bisschen eine Seitenhieb mit der, oder ein Pfeil, der ein bisschen bohrt und vielleicht noch ein bisschen Gift vordran hat, dass es noch ein bisschen mehr wehtut? Es ist schön, beim Petrus, er sieht es. Was und wie, dass wir es so sagen. Und dazu gehört auch, wie, dass wir es benehmen. Johannes 3,18, unsere Liebe darf nicht aus leeren Worten bestehen. Es muss wirkliche Liebe sein, die sich in Taten zeigt. Liebe zeigt sich in der Tat. Liebe zeigt sich in der Aktion. Liebe zeigt sich in meinem Handeln, was ich mache. Das ist nicht einfach das Gerät. Das sind nicht nur gute Vorsätze. Das sind die ausgeführten Vorsätze. Barmherzigkeit, Grosszügigkeit einem anderen gegenüber. Wenn eine neue Situation aufkommt, im Geschäft, in der Familie, was ist der erste Gedanke? Was kann ich rausholen für mich? Was steckt da drinnen für mich? Oder wie kann ich am anderen helfen? Demut. Ist auch noch so eins. Also, ihr könnt noch wieder beurteilen auf dem Predigtsblatt. Wenn es der erste Gedanke ist, was kann ich rausholen für mich selber, dann kommst du es eh rüber. Und wenn du ständig am Ausschauen bist, wie kann ich am anderen helfen, ständig, dann kommst du es 6 rüber. Und sonst bist du irgendwo zwischen, okay? Das nächste ist Demut. Demut. Wenn wir in einen Konflikt geraten mit jemandem, dann ist unser Stolz so ein bisschen verletzt, oder? Dann tut es so ein bisschen weh, oder mit Teichen tut es weh. Und da kommt jetzt eine Demut. Ich habe Sprüche 13,10. Überheblichkeit bringt nichts als Zank und Streit. Wenn ich denke, ich bin besser als der andere, dann fängt es an zu zanken und dann kommt die grosse Auseinandersetzung. Manchmal sehe ich so in meinen Gedanken, eine Person in diesem Ecke vom Zimmer, die andere Person in diesem Ecke vom Zimmer. Und dann schaut man einander an, so wie bissige Wölfe, wenn wir jetzt aufeinander losgehen. Oder was ist los? Soll ich zuerst? Ich warte, bis der andere angreift. Stolz. Wo kommt da die Demütige? Gott hat dir, hat mir vergeben. Dann kann doch auch kannst du doch auch hier vergeben. Vergeben. Einfach vergeben. Demut ist ehrlich sein mit seinen Schwächen, ehrlich sein mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Fehlern. Und einmal können zu sagen, ich brauche die Hilfe. Kannst du mir helfen, das zu erledigen? Kannst du mir helfen, mit dem umzugehen? Vielleicht auch kannst du mir helfen, dass ich dem so vergeben kann. Am anderen helfen, Lasten tragen, aber meine Lasten ablegen. Zu sagen, kannst du mir helfen? Braucht Demut. Zu sagen, ich war falsch gewesen. braucht Demut. Sprüche 28, 13 ist: Wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. Wer seine Sünden vertuscht, hat kein Glück. Wer sie aber bekennt und meidet, über den erbarmt sich der Herr. Wer bekennt, wer ablehnt, der erlebt Gottes Erbarmen. Im Autofahren, das haben viele von euch schon erlebt, Zeta hat die Karte auf der Schoss und sagt, da musst du jetzt links haben und er hat halt rechts. Und sie sagt, ja, der Oxid soll links gehen und nein, du hast gesagt, soll rechts gehen und dann geht es hin und her. Und der 14-Jährige hinten drinnen plötzlich sagt, wenn ihr euch würdet hören, ihr seid doch solche Setzköpfe. Also, es ist sicher falsch. Vielleicht sind die zwei Erwachsenen falsch und der Teenager ist richtig. Da sind wir alle Setzköpfe, wenn wir so tun, oder? Und dann kommt das Sätzchen, kannst du mir vergeben. Das ist schwierig, he? Das rauszulassen, es tut mir leid, kannst du mir vergeben. In der Vorbereitung habe ich gedacht, es wäre eigentlich schön, wenn man zum Doktor könnte und dann sagen, könntest du mir eine Hausauskratzung machen, dass gewisse Wörter einfach wegkommen. Und nicht mehr rauskommen für gewisse Situationen. Da ist Medizin einfach noch zu wenig weit, dass sie uns da helfen kann. Aber vielleicht kommt sie ja noch. He? Aber Gott ist bereit zu vergeben und dann tun auch wir vergeben. Demut. Demut. Gehört wieder bei Noten auf dem Papier. Auf dem Predigtblatt. Wenn es dir Ring geht, zu sagen, es tut mir leid, ich war falsch gewesen und das wirklich praktizierst, dann geht es dir so richtig 5 und 6. Und wenn das nie über deine Lippen kommt, dann gibst du dir ein Es oder ein Minus Es. Der nächste Punkt ist Gnade. 1. Petrus 3, der 9. Vers unserem Predigtext. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, bleibt freundlich, auch wenn man euch beleidigt. Denkt und redet Gutes über den anderen, denn ihr wisst ja, wie viel Segen Gott euch zugedacht hat. Du weißt, wie viel Segen dir Gott zugedacht hat. Eine Definition für die Gnade sein oder Gnade könnte sein. Gnade ist, wenn ich einem anderen mehr Gefälligkeit erweise, als ich für mich Recht verlange. Gnade ist, wenn ich einem anderen mehr Gefälligkeit erweise, als für mich das Recht verlangen, so muss es sein. Wir brauchen gerne wieder eine Spritze von Gnade in unserem Leben. Ab und zu sind wir emotional geladen, wir übertun es mit unserem Gerät. Wir brauchen Gnade, um Vergebung zu bitten. Die Energie richtig in den richtigen Kanal zu lenken. Der Vers sieht aus, wer beleidigt, bleib freundlich. Wer verflucht, tu segnen. Einige von uns tun das praktizieren, andere haben mehr Mühe damit. Aber wir dürfen auch sagen, Herr, gib mir die nötige Kraft, dass ich jetzt ruhig bleiben kann. Ein Stossgebet. Hilf mir jetzt, überlegte Worte zu sagen und nicht zu überspitzte Worte. Dass die Angelegenheit gut zum Ende darf kommen. Gottes Weg nach Kolosser 3, 13 ist, vergib schnell und ganz, wie der Herr dir vergab. Schnell vergeben, so wie der Herr dir auch vergeben hat. Und das schließt die Millionen von Sachen aus in unserem Leben, die wir falsch machen. Millionen Mal vergibt uns der Herr und dann können wir sicher auch x Dutzend Mal anderen vergeben. Jesus sagt, du musst nicht mehr vergeben, als ich dir vergeben habe. Ich habe dir alles vergeben. Und dann kannst du auch vergeben. Vergib einfach. Auch denen, die dich vor 30 Jahren verletzt haben, die dich vor 5 Jahren verletzt haben, vergib ihnen. Vergib ihnen. Wenn sie gestorben sind, vergib ihnen. Es ist vorbei, vergib ihnen. 1. Korinther 13, 5. Wer liebt, der trägt keinem etwas nach. käme, ob es jetzt schon lange zurück ist oder gestern passiert ist, es wird nicht mehr nachgetragen. Wir sollen es nicht nachtragen. Und jetzt gibt es eben leider solche Leute, die können es gar nicht nachtragen. Weil die tun es daheim in den Schrank einschliessen, die tun es sortieren im Hängeregister, die tun es anschreiben, was alles falsch ist mit der Person. Und dann gehen zur rechten Zeit, nehmen sie das wieder vor und tun sie der Person unter die Nase reiben. Der Schrank ist so schwer, sie kann es nicht mehr nachtragen. Aber jedes Mal, wenn etwas passiert, sind sie da und sagen, du hast, du hast, du hast. Das ist doch nicht vergeben. Schiess den Schrank ist drüber aus, verbrennen, lassen wegführen. Am tiefsten Platz vom Meer. Das bringt es nicht. Vergeben. Gnädig sein am anderen gegenüber. Das ist mir heute Morgen ein Beispiel in Sinn gekommen. Entschuldigung, all die guten Lehrer, die hier hocken. Aber ich weiß noch so, als ich so im Teenager-Alter war, und ja, ein paar gute andere Teenager so mehr herum hatte, und wir einfach gewusst, wie wir der eine Lehrer vor allem können verwutschen, dass er explodiert ist. Und da haben wir nicht mehr darüber reden müssen. Wir haben einfach gewusst, jetzt mache ich das und der andere macht das. Und dann hat es eine Explosion gegeben. Und da haben wir, sorry Lehrer. Auf jeden Fall haben wir ab und zu müssen wir vorher stehen in der Klasse und dann in einer Reihe. Und der Lehrer hat immer noch einen Klapp ausgeteilt. Und wir haben genau gewusst, der erste da tut es noch ein bisschen weh und im letzten da kommt es aber nicht mehr so schwer. Und so ist es auch ein bisschen gegangen. Wir sind halt ein gutes Team gegeben. Und etwa 6 oder 7 Jahre nachdem ich aus der Schule war, wie es gehört, stille Zeit macht. Und der Lehrer ist mir einfach wieder in den Sinn gekommen. In stiller Zeit, irgendwie jeder Text hat mich zu diesem Tausigslehrer geführt. Was mache ich jetzt? Ich kann nicht Prediger werden und mit dem Lehrer nicht im Reinen sein, wo ich 14, 15 war. Das geht nicht. Und dann habe ich ein schweres Herz, mein Herz in beide Hände genommen, respektive der Kugelschreiber, und habe dem Lehrer geschrieben und habe mich entschuldigt. Und dann habe ich einen Lehrplatz gemacht, den ich auch nie mehr vergesse. Der Lehrer hat mir zurückgeschrieben, als ich so 24, 25 war, und hat gesagt, das ist mir schon bewusst, was ihr für Schlitzohren gewesen seid. Aber jedem, der aus der Schule kommt, habe ich vergeben. Jeder, der aus der Schule kommt, der hat keine Last mehr. Das ist vergeben, das ist fort. Das weiß ich nicht mehr. Vergeben. Auch wenn du nicht darum gebeten wirst. Hat ich gesagt, jedem Schüler habe ich vergeben. Und dann bin ich frei. Jetzt kann ich denen allen wieder in die Augen schauen. Das ist vorbei. Vergeben. Ich habe hier ein Zettel in meiner Predigt. Und die, die in Kinderlehre gehen, Unterlager und so, wie sind wir denn? Was sind die jetzt im Moment gerade? Jugendlehre, ja, genau. Die sind in der Jugendlehre und die tun sich jetzt gerade vorbereiten und die kommen dann nach der Predigt oben an und die werden ein paar von euch fragen, wie gehst du mit Verletzungen um und wie tust du vergeben? Gebt ihr denen eine ehrliche Antwort. Und macht mit den Fragen, die sie sich stellen. Die interessiert das. Also jetzt haben wir angeschaut, Sympathie, Loyalität, Grosszügigkeit, Demut, Gnade. Und jetzt kommen wir noch zum Letzten, zu der Reife. Es gehört noch Reife dazu. Alle 6 von denen gehören zur Reife dazu, aber das ist jetzt noch der letzte Punkt. Es gibt ja Leute, die werden älter. Ja, wir alle werden älter. He? Aber älter werden ist nicht Reife. Es gibt 18-Jährige, die sind geistlich reifer als die 70-Jährigen. Älter werden macht dich nicht reifer. Da ist mehr dahinter, was Reife ist. Reife ist, wenn ich mein Mundwerk kontrollieren kann. Wenn ich meine Zunge kontrollieren kann, das ist ein Zeichen von der Reife nach dem Petrus. Petrus unterstützt das. Reife kann beurteilen eine Situation. Reife muss nicht explodieren in einer spannungsvollen Situation. Vers 10 sagt, denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Wie lebt man im Frieden, wenn man das Mundwerk nicht beherrschen kann? Sehr schwierig, sackschwierig. Und ein Wort, das du gesehen hast, kannst du nicht mehr zurücknehmen. Das ist jetzt verrückt. Gesehen ist gesehen. Und sie haben es gehört. Und sie verletzt. Und leiden jetzt unter dem, was wir gesehen haben. Es gibt ja verschiedene Bibelübersetzungen. Die einen sind Wort-für-Wort-Übersetzungen. Und andere sind mehr Gedanken für Gedankenübersetzungen. Und da gibt es manchmal eine Debatte, weil es ist jetzt die richtige und so. Aber das ist genau das Gleiche mit, was wir sagen. Du siehst etwas und ich verstehe das anders. Und dann haben wir zwei einen Konflikt. Ein gewisses Wort bedeutet für dich das und für den anderen bedeutet es dieses. Und dann haben wir den Konflikt. Wenn wir nicht miteinander über das reden. Es gibt nicht ein Besseres oder ein Schlechteres. Aber gewisse Sachen verstehen wir einfach anders. Und wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir ständig den Diktionär bei uns haben und jedes Wort nachschlagen. Das geht natürlich nicht im Leben. Aber dann müssen wir uns erklären. Wir müssen vielleicht zwei Sätze brauchen, für ein Wort zu umschreiben. Sprüche 12, 18 sagt, die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzen wie Messerstiche. Was ein weiser Mensch sagt, heilt und belebt. Und das ist Reife. Wenn deine Worte heilen, wenn deine Worte beleben, einem anderen unter die Arme greifen, dass er weitermachen kann, das ist Reife. Und da kommt die Veränderung. Aufbauen oder abreißen. Erfreuen oder betrüben, ermutigen oder entmutigen. Wo siehst du dich in dem? Vielleicht wäre es gut, wenn wir dort zum Doktor gehen für die Auskratzung hier im Haus, dass wir auch noch sagen könnten, er könnte einen Filter einbauen, dass gewisse Worte einfach nicht mehr rauskommen. Vielleicht kommen wir ja dorthin. Eigenverantwortung tun wir aber noch zur Zeit. So einfach ist es nicht. Wie siehst du dich? Gehst du dir ein 6 oder ein 1 in dieser Beziehung? Und dann am Schluss kannst du alle 6 Punkte anschauen und siehst, ich bin ein bisschen mehr so, ich mache eine krumme Linie. Je nachdem. Das könnt ihr dann im Hauskreis weiter diskutieren oder im Familienkreis. Fragt ihr euer Kind, wie wohl auf der Skala zwischen 1 und 6 sie euch sehen in diesen 6 Punkten. Das wäre vielleicht noch ein Aha-Erlebnis für die einen oder anderen. Und die anderen kennen sich relativ gut. Reife ist, wenn nicht das Interesse des anderen in den Vordergrund stellen und nicht mehr selber. Das ist Reife. Gott hat uns anders geschaffen, hat uns vielfältig geschaffen, weil er Vielfalt gerne hat, weil das ihm gefällt. Und so, wie wir lernen, mit der Vielfalt umzugehen, mit der Vielfalt leben und einander aufzubauen. Andersartigkeit hat Gott wollen und wir wollen das fördern in Vielfalt, aber Einheit miteinander vorwärts gehen. Die 6 Einstellungen oder die 6 Gesinnungen praktizieren in der Familie, am Arbeitsplatz, am Wohnort, wird dein Leben befruchten und du wirst reifer. Wir beten miteinander. Himmlischer Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für dein Wort. Für dein Wort, das ein Leuchten ist auf unserem Weg. Für dein Wort, das uns ermutigt. Für dein Wort, das uns Korrektur gibt. Und ich bitte dich, hilf uns, das zu praktizieren im Alltag. In unserem Berufsleben. Als Chef, als Angestellte. Als Schüler, als Lehrer. Als Väter und Mütter. Als Kind. Herr, dass deine Liebe, deine Treue kann kommuniziert werden und andere das durch uns erfahren dürfen. Wir danken dir für dein Wort. für die Ermahnung und lass uns wachsen. Hilf uns, dass wir uns zu deinem Wort haben und entsprechend vorwärts gehen und uns in dein Ebenbild verwandeln lassen. Amen.